Ich habe für den heutigen Morgen eine Stelle aus dem Neuen Testament ausgewählt, aus dem zweiten Petrusbrief, um genauer zu sein, 2. Petrus 2. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und auch aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet, und ihr Verderben schlummert nicht. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte. Während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit Ansehen und mit Anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Das gilt besonders für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalt verachten. Verwegen und frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern. Wo doch Engel, die an Stärke und Macht größer sind, kein lästerndes Urteil gegen sie bei dem Herrn vorbringen. Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur zum Fang und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht verstehen, und werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet werden, indem sie so den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Sie halten die Schwelgerei bei Tage für ihr Vergnügen, als Schmutz und Schandflecken tun sie groß mit ihren Betrügereien, wenn sie mit euch zusammen schmausen. Dabei haben sie Augen voller Ehebruch, sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht, und sind Kinder des Fluchs. Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind dem Weg Bileams, des Sohn Beors, gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Aber er bekam eine Zurechtweisung für seinen Frevel. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Diese Leute sind Brunnen ohne Wasser, Wolken vom Sturmwind getrieben, und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbehalten in Ewigkeit. Denn mit hochfahrenden, leeren Reden locken sie durch ausschweifende fleischliche Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gehen. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser gewesen, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Doch es ist ihnen gegangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Ein etwas längerer Text, der mich immer, wenn ich ihn lese, auch wieder ganz besonders anspricht, weil ich glaube, dass Petrus uns mit diesem Text ein paar Dinge mitteilen möchte, die für uns von ganz großer Bedeutung ist. Es ist so, dass Petrus diesen Brief wahrscheinlich kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Davon geht man aus. Und er schreibt diesen Brief, das merken wir im ersten Kapitel, da heißt es: Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, also das heißt an die er schreibt, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Man muss in der Bibel ja immer auch unterscheiden, was sind das für Texte? Sind es jetzt Texte, die an Ungläubige gerichtet sind oder an Gläubige? Und Petrus richtet diesen Brief eindeutig an Gläubige. Und gleich zu Anfang steht hier etwas, was mich persönlich immer ganz besonders schockiert vielleicht, aber auf der anderen Seite, wenn man die Welt kennt, dann würde man vielleicht auch sagen, ja, so ungewöhnlich mag es gar nicht sein. Er sagt nämlich, also zunächst, er spricht im ersten Kapitel von den echten Propheten im Alten Testament und nun kommt er zu den falschen Propheten. Und diese falschen Propheten, dass es die gibt, ist zunächst mal vielleicht gar nicht so so etwas Besonderes. Aber was er sagt, gleich zu Anfang, ist, dass diese falschen Propheten nicht sozusagen, wenn wir hier die Tür öffnen und rausgehen in die Welt und ich sage, da draußen gibt es falsche Propheten, ja, da würdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen. Aber Petrus sagt, diese falschen Propheten, die sind nicht nur da draußen, die sind mitten unter euch. Das bedeutet, sozusagen, wenn wir uns Sonntag hier treffen, laut Petrus könnte es sein, dass selbst hier in dieser kleinen Schar sozusagen falsche Propheten sitzen. Das heißt, er spricht Gläubige an, er spricht Menschen an, die in eine Gemeinde gehen und diese falschen Propheten nehmen ihren Platz mitten in den Gemeinden ein. Und was das Gefährliche an diesen Personen ist, dass sie sozusagen mit der Bibel einherkommen. Ja, also sozusagen der Teufel, der Widersacher Gottes, der mit der Bibel einherkommt und versucht, die Menschen vom wahren Weg abzubringen, aber mit der Bibel in der Hand. Und das Gefährliche ist es, ist daran, ähnlich wie bei dem trojanischen Pferd, dass sozusagen die Gegner in den eigenen Reihen stehen. Das heißt, sie sitzen sozusagen, bildlich gesprochen, mitten unter uns. Und die Frage ist natürlich jetzt auch, wer könnten diese Irrlehrer sein oder welche Irrlehren verbreiten sie wohl? Also ein paar Dinge, die möglich sind, ist eine liberale Theologie. Das heißt, dass man das Wort nicht mehr ganz so ernst nimmt oder dass man sagt, naja, das kann man so sehen oder auch so. Es gibt natürlich auch klassische Sekten, aber die würden jetzt hier nicht bei uns sitzen, wie die Zeugen Jehovas, die Mormonen oder andere Sekten, die das Wort bewusst verdrehen. Aber die hier, sagen wir mal, in Gemeinden sitzen, in Anführungszeichen wirklich christlichen Gemeinden, das sind vielleicht eher welche, die das Wort verdrehen beziehungsweise das biblische Wort vermischen mit der Irrlehre. Und das Gefährliche ist, wenn ich anfange, den Irrtum mit der Wahrheit zu vermischen, dann habe ich es sehr schwer herauszufinden, wo da die Grenze ist. Denn wir Menschen sind ja so gestrickt, dass wir versuchen zu überprüfen, was der andere sagt. Und wenn der eine Teil wahr ist und ich sage, ja, das stimmt, dann gehe ich im Zweifelsfalle auch davon aus, dass die anderen Sachen wahr sind. Das heißt, die echte Lehre wird mit der unbiblischen vermischt, Irrtum und Wahrheit. Und noch ein paar konkrete Beispiele zu nennen, beispielsweise glaube ich, dass es damit zu tun hat, dass man die Inspiration der Bibel leugnet. Also dieser zweite Petrusbrief, wenn ich euch sage, dass der von Petrus geschrieben wurde, dann gehe ich davon aus, weil die Bibel dieses Zeugnis gibt. Aber die moderne Theologie würde natürlich sagen, ob das jetzt so stimmt, ob dieser Mann das überhaupt geschrieben hat und. Das heißt, auch dass die Bibel inspiriert ist, das wird angezweifelt, sondern das sind Menschen, die haben das halt so geschrieben, aber inwieweit da Gott mit ins Spiel kommt. Dann die Dreieinigkeit Gottes, ein Thema, was immer wieder geleugnet wird, ganz konkret zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas, aber nicht nur bei denen. Dann die Gottheit Christi, ganz wichtige Sache. Ihr kennt das vielleicht auch, dass es viele Menschen gibt, die Christus oder Jesus, ich muss wahrscheinlich eher sagen Jesus, bewundern dafür, was er getan hat, was für ein besonderer Mensch er war, die aber die Gottheit Christi leugnen. So, und dann kann man andere Punkte nennen. Eigentlich die Dinge, die auch im normalen protestantischen Glaubensbekenntnis eigentlich drinstehen. Die Jungfrauengeburt oder sein stellvertretender Tod für die Sünden, die leibliche Auferstehung, ewiges Gericht, Erlösung durch Gnade, auch die Wunder der Bibel, all diese Dinge, an die wir glauben, diese Dinge werden sozusagen aufgeweicht. Und werden so kleine sozusagen Steinchen aus der Mauer rausgebrochen. Und wenn ich wegen mir erstmal das Schilfmeer anzweifle, dass Gott das Meer geteilt hat und an anderen Stellen Zweifel habe, dann fange ich an, vielleicht auch die fundamentalen Wahrheiten der Bibel in Frage zu stellen. Das Schlimme ist nur, das sagt Petrus hier, viele werden ihnen nachlaufen. Viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Das heißt, es ist leider nicht so, dass diese falschen Propheten sozusagen vor leeren Räumen predigen, sondern leider ist es so, dass viele wirklich diesen falschen Propheten, diesen falschen Lehrern folgen werden. Und meine Tochter würde jetzt vielleicht fragen, warum tun die denn sowas überhaupt? Ja, warum lehren die denn so falsche Dinge? Da gibt es verschiedene Gründe. Petrus sagt hier, aus Habsucht werden sie dies tun. Das mag ein Grund auf jeden Fall sein. Petrus erwähnt ihn hier. Es geht zum Teil um Bereicherung. Es geht um Geld, um Geld zu machen, um Menschen auf falsche Wege zu ziehen, um ihnen im Zweifelsfalle auch das Geld zu entlocken, mit Sicherheit. Zum Teil wird es vielleicht auch so sein, dass diese falschen Propheten wirklich auch an das glauben, was sie sagen. Ja, es ist also nicht so, dass sie das predigen, was sie nicht glauben, sondern ich habe auch viele Gespräche schon geführt und Menschen waren wirklich zutiefst überzeugt von dem, was sie da gesagt haben, auch wenn es nicht immer oder oftmals nicht mit dem übereinstimmt, was in der Heiligen Schrift geschrieben steht. Und um die Dramatik deutlich zu machen, auch die Dramatik oder beziehungsweise den Ernst der Lage deutlich zu machen, um deutlich zu machen, wie Gott dazu steht, führt nun Petrus drei Beispiele aus dem Alten Testament an. Das eine ist, dass Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten. Das heißt, da sind Wesen, mächtigere Wesen als wir es sind, aber diese Wesen hat Gott nicht verschont, sondern er hat sie in den Abgrund geworfen. Er hat auch die alte Welt nicht verschont. Denken wir an Noah. Es heißt in der Bibel dazu, in 1. Mose 6, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Der Herr hat sich angeschaut, was die Menschen auf der Erde taten, und irgendwann, das lehrt die Bibel, irgendwann ist sozusagen Gottes Gnade an dieser Stelle zu Ende und er schickte sein Gericht über die Menschen, und er schickte die Sintflut. Und er hat die alte Welt nicht verschont. Und sozusagen die letzte Strafe, die hier genannt wird, ist die über die Städte Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra ist sprichwörtlich für die Sünde geworden. Also wenn ich mich nicht täusche, waren es die Briten, die im Zweiten Weltkrieg sogar ihre Bombenangriffe auf deutsche Städte zum Teil Sodom und Gomorra-Angriffe genannt haben, um, denke ich, deutlich zu machen, dass sie sozusagen Städte mit Mann und Maus und Kind und so weiter vernichten wollten, um sozusagen dem Bösen in Form des nationalsozialistischen Regimes entgegenzutreten. Und wenn wir uns nochmal anschauen, oder ich habe das im Vorfeld hier nochmal getan, wie verdorben diese Leute da in der Stadt waren. Das heißt, ihr kennt die Geschichte ja auch. Ich will sie trotzdem nochmal ganz kurz erwähnen. Also Gott sagt über diese Stadt, die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Und um uns sich das vielleicht nochmal vorstellen zu können, wird das ja auch nochmal näher ausgeführt. Da kommen zwei Engel und die kommen am Abend nach Sodom. Und dann heißt es, noch hatten sie sich noch nicht niedergelegt, da umringten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom, das Haus vom Knaben bis zum Greis. Was für eine unglaubliche Situation. Wenn ich hier aufhöre zu lesen, klingt es noch gar nicht so unglaublich. Aber dann kommt es, das ganze Volk von allen Enden der Stadt, und sie riefen nach Lot und sagten zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen, die wollen sie vergewaltigen. Das heißt, die nehmen die ganze Stadt mit, vom Knaben bis zum Kreis. Die nehmen alle mit. Das heißt, ihr schändliches Tun geht so weit, dass sie sogar die Knaben mitnehmen. Ja, also man, noch niemand mehr, nur die Erwachsenen ziehen los, die wollen diese Engel da, oder ob die die jetzt als Engel erkennen, das glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber sie wollen diese zwei Männer halt vergewaltigen. So weit geht es in dieser Stadt. Und das Beispiel ist ja nicht ohne Grund hier angeführt in der Bibel. Es heißt nämlich, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte. Das heißt, die Bibel macht an dieser Stelle deutlich, das ist im Alten Testament passiert, aber Sünde ist Sünde vor dem Herrn. Das heißt, das, was damals in Sodom passierte, ist ja nicht besser geworden, wenn es heute passieren würde. Das heißt, Gott macht hier deutlich, das ist Sünde, es ist eine Warnung. Und diese Städte wurden vernichtet. Wenn ich diese drei Beispiele lese, dann ist das zunächst einmal vielleicht schockierend. Ja? Also es geht um falsche Propheten, es geht um Menschen, die den wahren Weg verlassen haben, die Menschen, die irreführen und über die das Gericht längst vorbereitet ist. Und dann werden drei Beispiele genannt für ein Gericht im Alten Testament. Und das ist schon hart, was hier beschrieben ist. Aber das Schöne an der Bibel ist, dass gleichzeitig Gott klar macht, dass es immer zwei Wege gibt. Es gibt einen Weg von Gott weg und einen Weg mit Gott. Denn, so heißt es, Lot hat er herausgerettet. Er hat auch Noah herausgerettet. Und so weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Und das ist ein unglaublicher Trost. Das heißt, Gott weiß, wer die Seinen sind, und Gott schützt die Seinen, Gott beschützt die Seinen. Und über den Lot wird hier gesagt, dass er halt unglaublich gelitten hat unter diesem gesetzlosen Tun dieser Menschen in der Stadt, in der er lebte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wenn wir mit offenen Augen durch die Stadt gehen, werden wir immer wieder Punkte haben, wo wir sagen, wie weit sind wir schon gekommen? Ich esse morgens gerne Müsli. Das ist zunächst mal nichts Verwerfliches. Und ich habe mir auch diese Müsli-Packung nie näher angeguckt. Und meine Tochter fragte mich irgendwann und sagte, Papa, warum ist denn auf unserer Müsli-Packung immer eine nackte Frau? Und ich muss jetzt zwar schmunzeln, ich habe mir das nie angeguckt. Und ich musste länger überlegen, warum und wieso. Und ich versuchte ihr dann zu erklären, dass Menschen glauben, dass man damit zum Beispiel andere anlocken kann. Ja, so ähnlich vielleicht wie die Frucht im Garten Eden. Eva schaute sie sich an und sie sah verlockend aus. So ist das auch, sagen wir mal, mit dieser Müsli-Packung. Da ist sozusagen eine Frau abgebildet, ohne etwas an. Und die soll einen scheinbar dazu verführen, diese Packung zu kaufen. Und ich merke, wie selbstverständlich leider manche Dinge geworden sind. Auch wenn wir mit dem Auto hier durch die Stadt fahren in Richtung Gemeinde, gibt es auch in der Nähe des Elberfelder Bahnhofs manchmal ein Plakat. Da ist auch wiederum eine nackte Frau abgebildet. Und meine Tochter fragte wieder, Papa, hier ist schon wieder eine nackte Frau. Was macht die da? Und ich glaube, dass wenn man mit dem Herrn Jesus unterwegs ist und immer mehr sensibilisiert wird und immer deutlicher sieht, was in Gottes Augen recht ist und was unrecht ist, dann wird man selbst bei diesen scheinbaren Kleinigkeiten merken, wie weit wir heutzutage gekommen sind. Und dieser Lot ist gequält worden durch das, was da passiert. Die Frage ist, inwieweit quält es uns noch? Hier ins Publikum schaue, dann weiß ich, hier sitzen viele von euch sitzen hier und ihr seid schon etwas älter. Und ihr habt die Entwicklung in unserem Land mitbekommen. Und es gibt ein Beispiel, was mir nie aus dem Kopf gegangen ist. Das haben wir an der Uni mal durchgenommen. Da ging es um einen Film mit Hildegard Knef, die hieß Die Sünderin. Ja, die vielleicht schon mal gehört, 50er Jahre, Anfang der 50er Jahre. So, und da ging es auch um unmoralischen Lebenswandel, aber unter anderem auch darum, dass man den Busen der Hildegard Knef für ein paar Sekunden sah. und ein Riesenstreit entbrannte und man sich fragte, darf man das oder darf man es nicht? Und die einen sagten, jetzt bleibt sozusagen mal ganz locker. Diese paar Sekunden, da geht das Abendland nicht unter. Und die anderen sagten, Moment, diese 5 Sekunden sind der Anfang. Wer weiß, wo es endet. Und ich brauche mir nur einmal die Fernsehzeitung angucken, dann weiß ich, wie weit wir heute gekommen sind. Das heißt, für Dinge, wo viele von euch in eurer Jugend, hättet ihr das publiziert, eine Anzeige bekommen hättet, sind heute im Nachmittags im Kinderprogramm zu sehen. Und wenn man das sieht und wenn man das wahrnimmt, dann glaube ich, dass es vielen heute geht wie Lot, dass Menschen leiden unter dem, was sie sehen. Vor allem, man kann der Sache ja auch nicht entgehen. Ich fahre durch die Stadt und da ist das Plakat. Ich kann das ja nicht, also ich kann weggucken, aber meine Tochter hat mich nochmal ganz neu darauf hingewiesen, was hier alles sozusagen zu sehen ist, wenn man die Augen offen hält, wo man sie eigentlich hätte besser schließen sollen. So, das Gericht ist angekündigt. 3 Beispiele aus dem Alten Testament. Aber Gott kennt die Seine und wird sie retten. Und nun geht es weiter. Was sind diese Verführer? Was sind das für Leute? Naja, sie verachten die Herrschergewalt. Sie verlästern die Herrscher, die von Gott eingesetzt sind. Römerbrief. Apostelgeschichte. Wer soll nichts Böses über die Regierungen sagen? Diese Menschen tun das wohl. Und ich muss eingestehen, dass das zum Beispiel auch ein Punkt ist in meinem Leben, der mir früher nicht so bewusst war. Viele Dinge, die heute in unserem Land passieren, gefallen mir auch nicht. Und die Frage ist, und so eine Stelle bringt mich dann nochmal neu zum Nachdenken, inwiefern dürfen wir kritisieren, sollen wir kritisieren, müssen wir kritisieren und wo liegt die Grenze? Wir sollen schon klar Stellung beziehen, aber hier geht es um Verachtung, hier geht es um Lästern. Und ich glaube das, nicht nur, ich glaube, da bin ich mir sicher, dass das die Bibel eindeutig verbietet. Das Beispiel, was er bringt, hat der Werner vor kurzem auch gebracht. Da geht es nämlich um die Engel. Ja, und die Engel, die viel mächtiger sind, selbst die tun das nicht. Der Herr schelte dich. Das war das Beispiel, was Werner letztens gebracht hat, wo es da mit dem Satan zur Sache geht. Also, selbst die Engel tun das nicht. Aber diese falschen Propheten, diese Irrlehrer, die schrecken nicht davor zurück, diese Gewalten zu verachten, zu verlästern, obwohl sie von Gott eingesetzt wurden. Weitere Beispiele werden genannt. Sie schwelgen bei Tage, sie setzen sich mit uns zusammen, aber eigentlich geht es nicht um das Zusammensein, vielleicht auch das gottgemäße Zusammensein, sondern, wie heißt es hier, sie schmausen, vielleicht ein altes Wort, was keiner mehr kennt, sie feiern mehr oder minder hier zusammen, es geht ihnen eigentlich eher ums Essen, aber nicht um die tiefere geistige Bedeutung. Damit kann auch das Abendmahl gemeint sein, also es geht eher so ums Essen, anstatt um die wirklichen geistigen Dinge, die dahinterstehen. Und eine Sache hier, das ist auch nochmal so ein Hinweis, diese Schwelgerei bei Tage, so ähnlich wie in Sodom, die Erwachsenen, die sogar die Knaben da mitnehmen zu dieser Vergewaltigung, diese falschen Propheten, die schwelgen bei Tage, die tun Dinge, die nicht recht sind, aber sie tun es bei Tage. Das heißt, es ist so weit gekommen, dass man Dinge bei Tage tut, die man vielleicht früher verschämt bei Nacht getan hat. Also erstmal das Licht ausgedreht, bevor man es macht. Die tun es bei Tage. Und das Schlimme, vielleicht das absolut Schlimme an der Geschichte ist, ich überspringe ein paar Verse, ich mache im 17. Vers weiter, dass es ja so ist, dass diese Propheten, diese Lehrer, von dem, was sie eigentlich tun sollten, Hirten sind. Sie sollen Menschen anleiten. Ja, ein Lehrer leitet Kinder an oder auch Erwachsene und ein Hirte, auch ein Leiter einer Gemeinde im Zweifelsfall, soll Menschen anleiten. Er soll sie auf den rechten Weg führen. Aber diese Leute tun das nicht. Und Petrus bringt jetzt hier Beispiele, die passen wunderbar sozusagen in die Umwelt, in der er damals lebte. Wenn man das jetzt, wenn man jetzt zu Jugendlichen sprechen würde, müsste man das vielleicht nochmal erklären. Die würden es vielleicht gar nicht verstehen. Diese Leute sind Brunnen ohne Wasser. Klar ist, dass in der Wüste der Brunnen überlebenswichtig ist. Und ich verlasse mich darauf, dass wenn ich wegen mir einen Tag geritten bin mit meinem Kamel, dass irgendwo dieser Brunnen auftaucht. Und wenn der nicht auftaucht, dann habe ich verloren. Dann im Zweifelsfalle werde ich verdursten. Ich gehe zugrunde. Und diese Lehrer werden nun mit Brunnen verglichen, ein wunderbares Beispiel. Sie sollten eigentlich Leben spendendes Wasser hervorbringen, aber das tun sie nicht. Sie sind Brunnen ohne Wasser. Es steht sozusagen da, kommt her, die ihr durstig seid, und dann kommen die Leute, aber es gibt kein Wasser. Zumindest nicht das Wasser, was zum ewigen Leben führt. Und das ist, glaube ich, das Tragische, denn es zeigt, dass es Menschen gibt, die wirklich auch nach dem rechten Weg suchen, die vielleicht abgeirrt sind, und dann treffen sie auf Brunnen ohne Wasser. Und hier auch nochmal die Frage vielleicht, warum ist das Wasser nicht da? Nun, in Vers 12 sagt Petrus, sie lästern über das, was sie nicht verstehen. Das heißt, hier wird angedeutet, dass diese Menschen gar nicht verstehen über das, was sie da reden, vielleicht auch über das, was sie da predigen. Und hier wird eine Sache deutlich, die das Neue Testament immer wieder lehrt. Es ist Gnade Gottes. Es ist die Gnade Gottes, dass er uns sein Wort aufschließt. Und wenn Gott das nicht tut, wenn Gott uns nicht seinen Heiligen Geist an dieser Stelle gibt, dann werden wir in die Irre tappen. Das heißt, diese Menschen, diese falschen Propheten sind oftmals große Experten. Es geht nicht darum, dass einer die Bibel nicht kennt. Das ist damit nicht gemeint. Es sind teilweise große, große, große Experten, die die Verse wohl kennen, die aber den tieferen Sinn wohl nicht verstanden haben. Das heißt, die Wege Gottes, die kennen sie nicht, obwohl es Experten sind. Und der Herr Jesus macht das immer wieder deutlich, wenn er mit den Pharisäern auch spricht. Diese Pharisäer waren hochgelehrte Menschen. Ja, die kannten die Bibel vielleicht sogar auswendig, das Alte Testament. Und was ich auch immer interessant finde, wenn er hier auf diese Erde kommt, wen sucht er sich aus? Leute, an die wir gar nicht denken würden. Was will ich mit einem Fischer? Ja? Das sind doch Leute, die kann ich gar nicht gebrauchen, die haben doch gar keine Ahnung. Ich würde mir doch in die Synagoge gehen, da sind die Pharisäer, die kennen doch wenigstens die Heilige Schrift. Aber er macht ihn immer wieder deutlich. Auch bei dieser Geschichte mit den Jüngern, die durch das Kornfeld gehen und da die Getreidekörner essen, die Pharisäer meinen, die Schrift genau zu kennen und definieren das als Ernte oder sagen, ja, die ernten ja da, das dürfen die doch gar nicht. Aber der tiefere Sinn der Heiligen Schrift, der bleibt ihnen verborgen. Und Jesus macht das immer wieder deutlich. Und so sind diese falschen Propheten, sie haben oftmals den tieferen Sinn überhaupt nicht verstanden. Und die Frage ist natürlich jetzt, warum laufen ihnen trotzdem viele Menschen nach? Nun, Vers 18 sagt, mit hochfahrenden, leeren Reden locken sie durch ausschweifende, fleischliche Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gehen. Also was wir hier in der Gemeinde machen, da steht ein Prediger hier vorne. Wir haben keinen Overhead-Projektor, wir haben keine PowerPoint-Präsentation, all das haben wir hier nicht. Das ist normalerweise heutzutage gar nicht mehr zeitgemäß. Normalerweise kann man ja so gar nicht mehr predigen. Wenn man in andere Gemeinden geht, ist es so, da sitzt auch nicht ein einzelner Mensch am Klavier. Damit kann man heute ja angeblich auch keinen mehr locken. Sondern da gibt es eine tolle Band. Mit Gitarre, mit ein paar Bongos, vielleicht auch Sängerinnen. Und die machen dort morgens erstmal etwas Stimmung, dass wir auch alle in eine gute Stimmung reinkommen. Und dann gibt es eine PowerPoint-Präsentation mit schönen Bildern, mit Musik unterlegt. Es gibt vielleicht noch einen kleinen Film zur Einstimmung. All diese Dinge. Und Ich habe es in meinem Leben durchaus erlebt, dass ich perfekte Predigten mir angeschaut habe. Oftmals war es eher ein Schauen, denn ein Hören, weil viele Dinge passiert sind. Aber im Endeffekt, wenn man dann vielleicht abends nochmal den Tag Revue passieren lässt und sich fragt, und was ist eigentlich gesagt worden? Dann nicht viel. Es ist nicht viel gesagt worden, weil man ja auch keinem auf die Füße treten will. Ja, ich darf die Alten nicht erwähnen, dann fühlen die sich vielleicht irgendwie falsch angesprochen. Ich muss aufpassen, wenn ich über Kindererziehung predige. Es könnte ja durchaus sein, dass sich Eltern angesprochen fühlen, sagen, wie kann denn das sein? Ich sollte vielleicht nicht die Geschäftsleute ansprechen, vielleicht sitzt einer in der Gemeinde. Ich sollte vielleicht nicht die Gebetspraxis ansprechen. Vielleicht fühlt sich da auch einer auf den Schlips getreten, weil er sagt, naja, bei mir klappt das nicht so. Ich sollte vielleicht auch nicht ansprechen, dass man öfters in der Bibel lesen soll, weil vielleicht der eine oder andere hier sitzt, der sagt, ich kriege das nicht immer so hin. Und am Ende hat man zwar gepredigt, aber man war kein Stein des Anstoßes, sondern, ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz kennt, ich mag ihn nicht, aber meine Tochter hat ihn aus dem Kindergarten mitgebracht. Wenn man sich mittags zusammensetzt, man gibt sich die Hand und man sagt, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Das heißt, man hat nicht gar nichts gesagt, was auch nur im Entferntesten dazu führen könnte, dass irgendeiner nachher sagt, na, da habe ich mich jetzt aber wirklich angesprochen gefühlt, hast du da vielleicht mich gemeint? Sondern man predigt so, dass wirklich sich keiner beschweren kann, aber auch im Zweifelsfalle keiner wirklich Wasser bekommen hat, was er braucht, lebensspendendes Wasser. Und das heißt, diese falschen Propheten gleichen oftmals sozusagen die nicht vorhandene biblische Lehre dadurch aus, dass sie viel Show machen. Und das kommt an. Ja, also viele Leute lassen sich durch eine gute Show in die Irre führen. Und jetzt sagt Petrus hier etwas, und das ist gleichzeitig sozusagen etwas, was uns Hoffnung machen sollte, aber auch eine klare Warnung ist. Er spricht hier von Menschen, die sind hinweggeflohen. Ja, die, man muss sich vorstellen, die kommen wahrscheinlich aus der Welt, die haben für sich vielleicht erkannt, dass dieser Lebenswandel nicht der rechte ist. Und die fliehen nun, ja, die wollen weg aus dieser Welt. Und die kommen jetzt an diese Irrlehrer heran. Ja, und die hoffen jetzt auf dieses Wasser. Und diese Irrlehrer zum Teil, die sagen ihnen auf einmal, das, was du bis jetzt so gemacht hast, ist gar nicht so schlimm. Die sagen vielleicht, eine sexuelle Beziehung vor der Ehe, das ist schon okay. Oder die sagen, wenn du jeden Abend trotz allem noch weggehst oder spielen gehst oder was weiß ich, das sind halt so Dinge, die gehören zum Leben dazu. Und das Schlimme an der Geschichte ist, dass diese Leute, die sich aus der Welt abgewandt haben, die also wirklich die Veränderung suchen, plötzlich in eine totale, die sind dann völlig konfus, weil sie gar nicht mehr genau wissen, was ist denn jetzt eigentlich Recht und was Unrecht. Das heißt, was heutzutage leider so oft passiert, wenn das Böse gut und das Gute böse genannt wird, haben wir keinen Halt mehr im Leben. Wir wissen auch gar nicht, woran wir uns richten sollen. Und Petrus sagt über diese Leute, die anscheinend aus der Welt geflohen waren, denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Da sind anscheinend Menschen, die ihr Leben irgendwo geändert haben und wieder zurückfallen. Und hier ist natürlich jetzt wichtig, sich zu fragen, sind das überhaupt Christen? Waren das Errettete? Das ist eine wichtige Frage, weil ich glaube, bei manchen schon die Angst aufkommen könnte. Kann das passieren, dass wenn ich wirklich mit dem Herrn Jesus unterwegs bin, dass ich wieder abfalle? Bin ich gar nicht errettet? Wie ist das mit der Errettung? Und also geht es um wiedergeborene Christen oder nicht? Ich glaube, dass hier gemeint ist, dass es um Menschen geht, die sich moralisch geändert haben, die ihr Haus sozusagen, wie es in Matthäus 12 heißt, die sozusagen ihr Haus geputzt haben. Es ist sehr ordentlich zu Hause. Ich habe vielleicht aufgehört zu rauchen. Ich trinke abends nicht mehr so viel. Ich kaufe mir nicht mehr irgendwie Zeitschriften am Kiosk, die ich nicht kaufen sollte. Ich schreie meine Frau etwas weniger an, als ich das vielleicht vorher gemacht habe. Ich grüße vielleicht jetzt auch meinen Nachbar, den ich aber überhaupt nicht leiden kann. Und ich glaube, mich geändert zu haben. Mein Haus ist geputzt und nach außen hin scheint es so zu sein, dass alles in Ordnung ist. Und wir Menschen können ja auch nur das Äußere uns anschauen. Lot zum Beispiel habe ich gerade erwähnt. Wenn man Lot sich anschaut im Alten Testament, da ist ja auch zunächst einmal die Frage, wo steht der Mann? Ja, ist das immer ganz klar, wo er steht? Ist es wirklich hundertprozentig klar? Also wenn ich mir überlege, nach dieser Vergewaltigungsgeschichte, da trat Lot zu ihnen hinaus, zu diesen Männern, die gerade da die Engel vergewaltigen wollten, und sagte, tut doch nichts Böses, meine Brüder. Erwartbar wäre gewesen, seid ihr von Sinnen? Das ist ja völlig pervers, was ihr vorhabt. Er sagt, tut doch nichts Böses. Dass es böse ist, ist klar, das sieht er. Meine Brüder. Da ist ja natürlich auch die Frage, er nennt diese Typen meine Brüder. Petrus aber, von Gott inspiriert, sagt uns hier, dass Lot ein Mann Gottes war. So, wir sehen das vielleicht nicht immer, aber hier sind vielleicht Menschen, die ihr Leben geändert haben, wo wir sagen, das sind Christen, mit Sicherheit. Sieht man ja. Aber das sind Menschen, die Bibel spricht davon, dass es Menschen gibt, dass die sich zwar äußerlich ändern, die aber nicht errettet sind. Das heißt, die äußere Lebensänderung reicht nicht. Und vielleicht ist sie sogar gefährlich. Sie ist gefährlich, weil sie Menschen in Sicherheit wiegt. Ja? Weil Menschen glauben, ich habe mich verändert, äußerlich, also werde ich mich auch innerlich verändert haben. Und sie wiegen sich in einer falschen Sicherheit. Aber nur dadurch, dass wir wiedergeboren werden, das heißt, zunächst mal Buße getan haben vor Gott, und an den Herrn Jesus glauben, sind wir Kinder Gottes. Und diese Menschen, die hier erwähnt werden, sind das wahrscheinlich nicht. Und das Sprichwort, was hier genannt wird, deutet das an. Der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Also ich bin jetzt kein Schweinehirt, aber ich gehe davon aus, also ein Schwein, was ich wasche, ist ungefähr noch im gleichen Zustand wahrscheinlich, also abgesehen davon, dass es vielleicht nicht ganz so dreckverkrustet ist, aber eine Sau bleibt eine Sau. Auch wenn ich die gewaschen habe, wird die nicht zu einem anderen Tier, und der Hund auch. Das heißt, hier werden Beispiele genommen, die andeuten, dass diese Menschen vorher und nachher gleich waren. Sozusagen bei einer Wand würde man von Tünche sprechen, also die Wand sieht jetzt weiß aus. In Andorra bei Max Frisch heißt es, eure Wand ist nicht so weiß. Ja, oder eure Kirche ist nicht so weiß, wie sie aussieht. Das heißt, ich habe so drüber getüncht, aber im Endeffekt, das, was drunter steckt, ist das Gleiche. Und das ist, glaube ich, das Tragische, dass hier Menschen kommen, die wohl die rechte Lehre suchen, die an falsche Prediger, an Irrlehrer geraten. Sie wollten wohl der Sünde entfliehen und werden jetzt von den falschen Hirten, vielleicht auch von der modernen Theologie, der liberalen Theologie, in die Irre geführt, und sie kriegen gesagt, dass Sünde nicht sündig ist. Und die Bibel macht da übrigens, also die nennt die Sünde Sünde. Die moderne Theologie nicht mehr. Da werden 1000 Erklärungen genannt. Aber die Sünde wird nicht mehr Sünde genannt. Und das, was, glaube ich, Menschen verunsichert ist, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, ich kenne jemanden, der kommt aus der Hip-Hop-Szene, also eine moderne Musikrichtung, wo es durchaus auch um Drogen und um andere Dinge geht. Und der ist zum Herrn Jesus gekommen. Und der möchte ihm wirklich ehrlich nachfolgen. Und der ist dann durch Zufall auf ein christliches Hip-Hop-Konzert gekommen. Und der hat gesagt, ihr seid wahnsinnig, was ihr hier tut. Wisst ihr eigentlich, was ihr hier macht? Ich habe gerade versucht, aus diesem ganzen Kram rauszukommen. Und ihr macht jetzt sowas hier? Das wäre so ein Beispiel für jemanden, der nachher auch total verunsichert war, weil er sagte, ich komme aus diesem Bereich und ich weiß, welche Gefahr darin besteht, welchen Suchtcharakter das Ganze hat, und ihr, sozusagen mit dem Fähnchen, wir sind Christen in der Hand, machen das. Und das verunsichert Menschen, weil die sagen, ich komme doch da gerade raus und ihr macht das jetzt und sagt, das ist christlich? Und ich glaube, das ist das Fatale an der Geschichte. Was sollen wir für uns heute aus dieser Stelle lernen? Nun, ich glaube, wir sollen lernen, wachsam zu sein. Nicht jeder, der mit der Bibel einherkommt, ist auch wirklich ein wiedergeborener Christ. Nicht jeder, der mit Bibelversen einherkommt, ist ein Christ. Das zeigt der Satan ja ganz deutlich, als er den Herrn Jesus in der Wüste verführt. Der Teufel ist ja genial an dem Punkt. Der stellt sich auf sein Opfer ein, dem Griechen ein Grieche. Nachdem er merkt, dass Jesus mit der Heiligen Schrift pariert, kommt der Teufel natürlich auch mit der Heiligen Schrift. Wirklich gut gemacht. Aber der Herr Jesus zeigt hier, wie man die Irrlehrer entlarvt. Und Petrus macht es auch klar. Er nennt zunächst mal keine falsche Religion, keine konkrete Sekte, sondern er spricht allgemein von Irrlehrern. Das heißt, ihm geht es darum, allgemein Prinzipien aufzuzeigen, wie diese Leute arbeiten. Und im Umkehrschluss natürlich dann auch nicht nur, wie die vorgehen, sondern, wenn ich weiß, wie die vorgehen, wie ich mich schützen kann, wie wir unsere Gemeinden schützen können. Beispielsweise, was ich gesagt habe, sie verleugnen Christus, sie verdrehen die Schrift, der wahre Glaube wird in Verruf gebracht. Wenn sozusagen der Prediger vorne etwas macht, was der Bibel widerspricht, dann führe ich natürlich die Schafe in die Irre. Wenn die nämlich in die Heilige Schrift gucken und der Prediger dann da sagt, aber ich mache das trotzdem so, wo ist dann noch die Orientierung? Das heißt, die einzige Chance, die wir haben, ist die Erkenntnis der wahren, der richtigen Lehre, das heißt der Heiligen Schrift, die ist der Schutz vor Irrlehre. Jesus begegnet dem Teufel mit der Heiligen Schrift. Und zwar mit einer Stelle, die absolut passt, um klar zu machen, du kommst zwar mit der Heiligen Schrift, aber hier ist die Stelle, das ist die richtige. Das heißt, der Teufel versucht uns zu verführen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass das Sünde ist? Bist du dir da ganz sicher? Und sicher können wir nur sein, wenn wir in die Schrift gucken. Petrus sagt außerdem, die Irrlehrer erkennt man oft an ihrem unmoralischen Lebenswandel. Das heißt, den Baum erkennt man an seinen Früchten, auch das ist klar. Und man soll daher als Christ die Heilige Schrift studieren. Man soll sie gut kennen. Und, ich glaube, was auch drin steckt, man soll auf christlichen Faden wandeln. So wie das alte Märchen von Rotkäppchen. Weich nicht vom Wege ab, geh deinen Weg. Das Problem ist, wenn ich einmal vom Pfad abgekommen bin, sehe ich vielleicht die schöne Frucht am Baum, oder im Rotkäppchen sehe ich irgendwelche anderen Dinge im Wald und ich gehe immer weiter. Und wenn ich einmal weggekommen bin von diesen Faden, dann komme ich weg von Gott. Das heißt, wer in der Wahrheit bleibt, der wird die Unwahrheit und das Falsche erkennen. Und die Wahrheit steht in der Bibel. Von daher sola scriptura, allein die Schrift. Amen.